gesehen, dass die Investitionen gestiegen sind an Summe von deutschen Unternehmen in chinesischer Markt und viele sind davon aus dem Gewinn aus dem China-Geschäft reinvestiert in China.
China Hotpot, Podcast über Business-Erfahrungen der deutschen Mittelstands in China. Sie hören Interviews mit Unternehmern, Manager und China-Experten und gewinnen dadurch Managementwissen über Strategie, Vertrieb und Marketing, Team- und Organisationsentwicklung und viel mehr für Ihren eigenen Erfolg im Markt China. Mein Name ist Xiaolong Hu, Ihr Gastgeber.
Ja, einen wunderschönen guten Morgen an alle, die heute die Zeit gefunden haben, an unserem Webinar teilzunehmen. Viele Grüße aus Hannover an diesem wunderschönen Morgen, etwas diesig. Ich hoffe, das wird noch heller. Und viele Experten und Teilnehmer sitzen ja woanders. Ich hoffe, ihr habt es besser als ich. Willkommen zu Talkshow Xiaolong Hu. Ich bin Xiaolong Hu, Ihr Gastgeber und heute Ihr Moderator. Und heute haben wir folgendes Thema: Going China, antizyklisches Investieren, Fragezeichen, Ausrufezeichen. Und wir haben für Sie drei Experten eingeladen, und die ich zuerst vorstellen werde. Und mit der Einladung, mit der Vorstellung kommt auch die erste Ankündigung heute Morgen, wie so immer dynamisch ist. Herr Stefan Raschke musste leider die Teilnahme absagen aufgrund Internetverbindungsprobleme. Sie können sich mal denken, wo er sich gerade befindet. Ja, in Deutschland, das ist der Fall. Und ich bin glücklich, dass wir heute einen, ich würde nicht sagen Ersatz, sondern ein Upgrade gefunden haben. Das ist nämlich Herr Professor Dr. Wolfgang Wagner. Herr Wagner, der Wolfgang, ist ja quasi eine Legende, was die Zertifizierung in der Industrie angeht, insbesondere in Automobilindustrie und in der Beratung. Und er hat, ich glaube, 25 Jahre in China insgesamt gearbeitet. Ich habe mit ihm zusammen auch in der Beratung in einer Phase zusammengearbeitet. Freue ich mich sehr, dass er heute Zeit hat. Und er ist nach wie vor aktiv, sowohl in Richtung chinesischer Unternehmen nach Deutschland, was heute ein bisschen sein Schwerpunkt ist, als auch deutsche Unternehmen nach China und in der Zertifizierungsbereich, gerade in der neue energiegetriebene Autos, Batterie und getriebene Software. Batteriesoftware, Zertifizierung dieser Software und diese Management-Software, da ist er jetzt, da kann er sich selber nochmal dazu äußern. Ihr seht schon, ich bin da eher Laie. Ich freue mich auf jeden Fall, dass er heute die Zeit hat zu dem Thema antizyklisches Investieren mit seiner Erfahrung und mit seinen aktuellen Projekten. Danke, Wolfgang, dass du heute Zeit hast. Der nächste Manager, der Herr Chaheinchen, war als Managementberater tätig und damals war sein Schwerpunkt Turnaround. Auf das Gebiet ist er spezialisiert gewesen und insofern kennt er sich aus, welche Themen die Unternehmen fokussieren sollen, falls sie in eine schwierige Situation stecken. Heute ist der Manager Geschäftsführer von Han Auto Mation in Kunshan und er ist maßgeblich daran beteiligt an dem Wachstum, was in den letzten Jahren von Han Automation gezeigt wird. Heute freue ich mich sehr, von ihm über das Thema zu erfahren, was er darüber denkt und insbesondere auch ein bisschen zu verraten, was sein Geheimnis ist, dass er Han Automation dazu führt, in diesem sehr kompetitiven Marktsegment auch so solchen Erfolg zu haben. Freue ich mich sehr, Hein, dass du da bei uns bist. Der nächste Gast ist Bjana Bauer. Ich freue mich richtig, dass du da bist und dass ich dich gewinnen konnte, Bjana, dass du hier heute Experte bist. Und Du bist als Schwabe keineswegs pessimistisch, sondern immer positiv denkend, ne? Und du bist Managing Partner von NAIs Sophia Group Shanghai, Experte für Gewerbe, Immobilienlösungen, Büros und aber auch Fabriken. Insofern musst du es ja wirklich kennen, nicht nur als Schwabe, was die Investition angeht in der Immobilienbranche, Schaffer, Schaffer, Häuslerbau. Also insofern freue ich mich sehr, dass du heute deine Meinung dazu teilst. So, nachdem wir alle Gäste vorgestellt haben und auch alle Zuhörer erfolgreich eingelassen haben, möchte ich unsere Diskussion starten mit einem Bild. Und zwar, wir kennen ja die Investitionszahl von deutscher Industrie, von deutschen Unternehmen in China. Das ist ein bisschen schon auch antizyklisch. Gerade in der Covid-Zeit haben wir gesehen, nach 2020 ist er wirklich in die Höhe gesprungen, dank unserer Partner vom EAC International Consulting haben wir diese Chart hier. Und das ist auch sehr klar analysiert worden, welches Kapital sind frisch aus Deutschland, welches Kapital sind dann reinvestierte das Geld aus dem Gewinn. Und dennoch ist es interessant, dass da die Investition in die Höhe gegangen ist. Und deswegen ist schon auch eine gute Gelegenheit heute, dass wir darüber sprechen, über die zukünftige Investitionsstrategie deutscher Unternehmen, vielleicht auch genau andersrum chinesische Unternehmen in Deutschland. Und wie wir wissen, investieren sollte man machen, auch so ein bisschen wie Fußball, wenn alle den Ball hinterher rennt, da kann man, glaube ich, das Fußballspiel nicht so wirklich gewinnen. Man muss, glaube ich, so seine eigene Strategie auch finden. Insofern, lass uns mal hören und sprechen. Und die erste Frage stelle ich gerne an Bjarne. Bjarne, du, vielleicht kannst du uns ja so als Dienstleister, sehr breit bist du aufgestellt, hast du Kooperation mit Unternehmen aus unterschiedlicher Branche. Wie ist grundsätzlich die Stimmung in China? Und vielleicht kannst du auch nochmal nebenbei erwähnen, weil wir müssen schon ein Wort auch darüber verlieren. Gestern ist ja die US-Wahl zu Ende gegangen. Und ich glaube, das wird indirekt bestimmt auch auf das Thema von heute auch beeinflussen. Und daher auch ein Wort über, wie ist also die Meinung auf der Straße in China über die Wahlergebnisse aus der US. Also Wahlergebnisse aus der US, erste Frage. Zweite Frage, wie ist allgemein die Stimmung in China von dem deutschen Mittelstand?
Klar, sehr gerne. Also ich fange mit der zweiten schwierigeren Frage an, mit der Trump-Geschichte. Da habe ich natürlich keine belastbaren Daten. Das ist einfach nur so anecdotal evidence, was man so hört im Freundeskreis, im Kollegenkreis, bei den Kunden, vielleicht bei den Mitarbeitern. Und ich habe das Gefühl, dass die Leute irgendwie das eher gut finden. Im Zweifelsfall. Ich glaube, so wie ich das erlebe, ist quasi, der Trump hat damals große Strafzölle, große Strafen, alles Mögliche angekündigt, aber es war gar nicht so schlimm. Dann kam Biden und hat alle die schlimmen Sachen aus chinesischer Sicht, die der Trump angekündigt hat, stillschweigend umgesetzt. Und das war sehr verletzend und frustrierend hier in Asien und für China. Und jetzt, wo wieder der Trump kommt, da sagt man, okay, der ist irgendwie zwar verrückt, aber andererseits auch irgendwie wieder greifbar. Und ich glaube, so insgesamt finden die Leute das gar nicht so schlecht. Und was den Markt anbetrifft, will ich sagen, gemischter und positiver. Also alle, die jetzt wieder hier auch herkommen auf Geschäftsreisen, die sagen, ach Mensch, hier in China im Zweifel geht doch hier doch einiges. Kommt natürlich auf die Branchen an, aber wir haben durchaus auch Kunden, die hier noch weitere Werke aufmachen, die erweitern. Wir haben natürlich Kunden, die irgendwie sagen, ich mach eine Verkleinerung oder ich gehe raus aus Shanghai, irgendwie weiter ein bisschen raus nach Suzhou oder Nanjing oder Changzhou. Wir haben aber auch die sagen, ich erweitere. Wir haben sogar Leute, die sagen, ich mache jetzt ein schöneres, neueres, größeres Office in Downtown Shanghai auf, weil ich auch ein Zeichen der Konfidenz setzen will, weil ich meine Mitarbeiter motivieren will. Sehr branchenabhängig, aber über alle Branchen hinweg hört man natürlich, dass die chinesische Konkurrenz viel stärker geworden ist. Und das ist einer der ganz großen Herausforderungen, denen sich alle stellen müssen. Das wäre mal so mein Summary in a nutshell.
Ja, vielen, vielen Dank. Das heißt, kann man das so sagen, dass in der Gewerbegebiet, was Immobilienmarkt angeht, etwas anders sich verhält wie der Privatbereich?
Absolut, absolut. Wir hatten ja nach irgendwie 30 Jahren mehr oder weniger stetigem, oft rasantem Wachstum der Preise im Privatimmobilienbereich jetzt durchaus einen starken Abschwung. Wir haben im Durchschnitt vielleicht Residential, also Privatimmobilien, die im Preis ca. 20% gefallen sind. Aber das schließt ja die absolut erfolgreichsten Standorte mit ein. Das heißt, wir haben auch durchaus Standorte, wo da die Preise um 30-40% fallen. Und im Bürobereich haben wir eine interessante Situation, dass nämlich die Mietpreise um nur circa 10% je nach Standort fallen, so durchschnittlich gesprochen, die Kaufpreise aber um circa die Hälfte. Und das zeigt natürlich ein interessantes Phänomen. Das zeigt nämlich, dass wer jetzt ein Büro kauft, natürlich eine viel bessere Mietrendite hat, viel weniger Risiko in dem Sinne eingeht, aber eben auch den Ausblick, dass quasi diese Euphorie, das wird sich im Wert nochmal verdoppeln und verdreifachen, das ist nicht mehr da. Und im Fabrikbereich, im Industriebereich, Lager und Fabrik, da haben wir weiterhin ein positives Bild. In Jiangsu, Zhejiang, in Südchina, in Guangdong und so weiter, entlang der Ostküste auf jeden Fall, da haben wir weiterhin hohe Auslastung, hohen Bedarf. Zum Teil eher die Frage, hat die Regierung noch genug Land, kriege ich überhaupt noch Grundstücke und die Preise eher stabil oder sogar steigend?
Ich glaube, da hast du Haiying einen guten Ansprechpartner. Ich glaube, nach seinem Umzug ist wahrscheinlich seine Fabrik schon wieder voll, aber dazu kommen wir noch später. Die nächste Frage an Wolfgang, an dich. Sorry, dass ich vorher mit deinem Geschäftsmodell so gehapert habe. Vielleicht kannst du mal zwei, drei Worte über deine Tätigkeit jetzt sprechen und dann noch verbunden mit einer Frage: Wie siehst du insgesamt die politische Veränderung? Gerade in dieser Woche passiert echt viel, ne? Also in dieser Triade gibt es ja viel Dynamik in der US und gestern Abend auch in Deutschland. Und wie siehst du das auf das China-Geschäft?
Ja, also einmal zum ersten Punkt. Das ist nicht deine Schuld, dass du mit meinem Geschäftsmodell gearbeitet hast. Wir sind eben auch jemand, der sich nach den, wie sagt man, der sich einstellt auf die Veränderungen. Und wir haben in den letzten 2 Jahren unser Portfolio sehr stark geändert, weil sich eben der Kunde sehr stark geändert hat und weil wir eben auch versuchen, antizyklisch zu arbeiten. Ja? Und wir sehen, dass sehr viele Firmen, gerade die jetzt von China nach Europa gehen, nicht antizyklisch arbeiten. Also den negativen Case sehen wir im Moment zum Beispiel im Home-Solar-Bereich, im Batteriebereich, wo auf einmal jeder, der nur irgendwie eine Batterie zusammenstecken kann, auf einmal in Europa auf den Markt geht, mit ihren Kosten versucht, irgendein Marketing zu machen, idiotische Produkte mit an seine Batterien dranhängt, also Inverter, die überhaupt nicht funktionieren und damit fürchterlich auf die Nase fällt. Weil alle auf einmal der Meinung sind, der Markt in Europa geht los und in dem Moment, wo die merken, dass der Markt los ist, ist es für den einzelnen Anbieter eigentlich schon längst zu spät. Ja, die Leute, die antizyklisch investiert haben, die also vor 5, 6 Jahren hier investiert haben in Europa, die sind jetzt gut, die haben den Markt etabliert, die sind dabei. Ja, aber die Leute, die in den letzten 3 Jahren reingekommen sind, teilweise auch Privatfirmen, die sich, ich höre es eben von den Messeleitungen, nicht einmal die Messegebühren ordentlich leisten konnten, die sind alle mit Riesenverlusten wieder runtergefallen. Das war so eine Geschichte. Deswegen muss man also immer doch sehr, sehr flexibel sein. Noch 2 Punkte zur allgemeinen Situation. Da kann ich eigentlich nur unterstützen, was der Bernie gesagt hat. Die Leute sehen eigentlich die Umwälzungen, die da jetzt mit Amerika kommen, durchaus deutlich positiver als das, was wir hier in den Zeitungen lesen können. Da muss man sich dann schon fragen, ob das, was die Journalisten schreiben und das, wie sich die Wahl die Leute, die die Wahl vorausgesehen haben, ob das nicht so die gleiche Gruppe ist, auch die den gleichen Fehler gemacht hat. Also da ist wohl einigen Leuten ein Licht aufgegangen, dass sie da vorher vielleicht auch falsch informiert waren und dann umso mehr natürlich jetzt sich freuen auf Veränderungen. Gut, was ich so aus meiner Gruppe hier sehe, ist, dass die Freude an Veränderungen deutlich größer ist als die Sorge, eine Wiederauflage von 33 zu haben. So, das ist also in der Summary einfach ganz, ganz klar. Es ist halt eine Sache, wenn man zwei Dimensionen sich anschaut, die Leute rührt. Das ist einmal der Content und das ist einmal der Aktivitätslevel. Und bei Content ist es eh schwierig. Bei Content gibt der eine dem anderen nichts so ungefähr. Ja? Aber bei Aktivitätslevel ist es natürlich vollkommen klar, ne? Dass man die Leute, die Aktivität haben, dass man denen wesentlich mehr eine Leadership zutraut. Und wenn man auf der Seite von Content das eine oder das andere, also entweder Teufel oder zwischen Teufel und Belzebub wählen kann, aber auf der Aktivität dann einen riesen Unterschied hat, dann wählt man natürlich die Aktivität. Und das wird das bei uns in Europa, wenn man da voraussieht, was da kommt, im Thema Aktivität, da haben wir ja wohl wirklich außer Aktivismus nichts Ordentliches zu bieten und da muss sich was ändern. Und wenn sich da nichts ändert, dann werden wir eine fürchterliche Lächeln im nächsten Jahr erfahren müssen. So, dritter Punkt. Mein Businessmodell, was wir machen, wir sind also eine Beratung, die eigentlich in China aktiv war, hauptsächlich für deutsche Firmen und für internationale Firmen im Automobilbereich. Wir sehen, dass das Geschäft runtergeht. Wir haben sehr, sehr frühzeitig uns in Richtung Software-Defined Vehicle orientiert. Wir haben auch es nicht gescheut und wir machen das sehr, sehr gerne, mit der chinesischen Regierung zusammenzuarbeiten, weil im Bereich von Software-Defined Vehicle die Autoindustrie nicht mehr diejenige Entity ist, die das Sagen hat und die sich also um den Kunden kümmern kann, sondern es muss eine übergeordnete Autorität geben, die gesamten Spieler, die dazu beitragen, das Mobility-Ecosystem zu formen. Ja, das kann nicht mehr also eine Industrie sein, sondern das muss eine übergeordnete Entity sein. In dem Fall in China ist es der Staat und der ist da sehr, sehr mächtig und sehr schlau. Mit dem arbeiten wir zusammen und wir sind jetzt führend wohl geworden in der Beratung bei der Zertifizierung von softwareproduzierenden und softwarehandelnden Firmen, die natürlich jetzt sagen wir mal, den Ausgang in China haben. Ja? Und wir haben den Auftrag auch bekommen, das Ganze jetzt in die Welt hinauszutragen. Wir sind sehr, sehr früh. Wir kriegen auch alles mit, wie gegen uns geschossen wird. Also es ist ganz interessant, was man da alles erzählen kann, wie sich Leute gegen Fortschritt wehren, weil sie natürlich bei dem jetzigen System noch viel Geld verdienen, aber einfach nicht wahrhaben wollen, dass das Volumen des jetzigen Systems, des klassischen Autos, immer weniger wird. Wir haben den ganz klassischen Fall von Nokia, erleben wir jetzt gerade. Gerade wenn es um Software-Defined Autos geht, erleben wir den absolut klassischen Fall von Nokia. Alles, was dies an die Wand gemalt hat, ist wahr geworden und wird, wenn es auf die persönliche Ebene geht, noch wahrer. Da kann man sehr viele Dinge erzählen darüber. Also deswegen ist das Thema, antizyklisch zu arbeiten, antizyklisch zu reagieren, das ist das absolut das Thema. Es gibt, wie gesagt, es gibt sehr viele Fälle, wo Leute das nicht gemacht haben, wo sie mit der Horde gegangen sind, wo sie dem Fußball nachgelaufen sind und wo sie auf die Nase gefallen sind. Und es kündigen sich Dinge an, wo Leute antizyklisch gearbeitet haben, also im Autobereich kann man das ganz klar sagen, die auch in Zukunft dann die Ernte einfahren werden. Also das System funktioniert immer noch. Ja, und auch, dass die Leute aus der Vergangenheit eben nur ungern lernen, das hat sich halt immer wieder bewahrheitet sich jetzt gerade im Moment sehr drastisch.
Das ja, also Pionier ist auch ein gewisses antizyklisches Verhalten, ja. Pionier zu sein. Und braucht man auch Mut. Mut braucht man auch, wenn man investiert. Und Investitionen tut man manchmal auch in Aktien, aber Mutin und Mutier, ich glaube, egal wie mutig man ist, man investiert nicht in chinesische Börse, oder? Und wie ist das, wie hast du es mitbekommen unter chinesische Freunden, Familien und Kollegen? Und die Wahl Ergebnis jetzt aus der US, in welcher Industrie sehen die Chinesen die Wachstumschance und wie siehst du persönlich für Hahn-Automation die Auswirkungen?
Also übrigens, also heute hat der chinesische Börse ja positiv abgeschlossen. Also insofern, was zumindest die erste Reaktion nach dem Trump
Antizyklisch.
antizyklisch, ja, in China muss man antizyklisch denken. Ja, ich denke, grundsätzlich schließe ich mich an, was Triane gesagt hat und auch Wolfgang. Also eigentlich, wie soll man sagen, also mit Trump, also schlechter als unter Biden kann es ja nicht sein. Und also insofern hat man Illusionen aufgegeben und dann muss man einfach weiter daran arbeiten für die Zukunft damit, was man gerade tut. Und deshalb insofern war es keine böse Überraschung, zumindest in China nicht, eher für Europa. Investition an sich ist natürlich immer verbunden mit Zukunft. Man investiert ja mit gewisser Annahme, was in der Zukunft passiert ist und auch immer ist auch immer relativ, weil wenn man sagt, okay, wie sieht man die Zukunft in China, da muss man immer so ein bisschen auch bedenken. Ansonsten Investitionen in China oder in Deutschland, also insofern, in Deutschland ist auch nicht gerade sehr stabil und auch zukunftsbeträchtlich. Und also deshalb denke ich schon, dass die Investitionen in China weiterhin zumindest ein sehr wichtiger Baustein für eine international tätige Unternehmen oder Organisation ist. Natürlich ist es auch so, dass das Risiko damit verbunden in China aktuell höher ist als vor vielleicht 10, 15 Jahren, weil da hat fast jeder eigentlich Geld verdient, wenn man einfach investiert in China. Und jetzt dieser Spielraum, Fehler zu machen, deutlich kleiner geworden, auch vor dem Hintergrund, dass die chinesischen Wettbewerber überall auch viel stärker sind. Deshalb ist eine effiziente Zusammenarbeit eine wichtige oder richtige Strategie in China umso wichtiger. Und auch eine vertrauensvolle Zusammenarbeit mit Headquarter, weil ohne das geht ja gar nicht. Weil es ist auch wichtig, dass das lokale Management stark ist und auch eigenständig Situationen analysieren und Entscheidungen treffen können. Und ansonsten geht ja nicht. Also für uns ist so, ich bin seit 3,5 Jahren bei Hahn Automation in China und wir haben uns ganz klar bekannt von dem Management-Ebene in Deutschland, auch von unserem Eigentümer, also der Foundation, also RAD-Stiftung. Und neben in China für China wollen wir auch in China für global auch arbeiten. Also insofern ist es unabhängig von den kurzfristigen Variationen oder Schwankungen jetzt in dem Umfeld. Und da planen wir auch bereits bis 2030, was wir vorhaben, nicht nur in China, sondern auch von China heraus für die Nachbarländern, aber auch für global. Also insofern ist sicherlich unser Industriesektor nicht gerade einfach. Also wir machen ja Automation, Assembly-Linie und auch Testing, vor allem für Automobilindustrie, aber jetzt auch immer mehr für Medical-Bereich und so weiter. Aber trotzdem sehe ich gute Chance, wenn man eine richtige Strategie hat, auch in China weiter zu investieren mit einem positiven Output.
Ja, danke für die Ausführungen. Du hast ja schon ein bisschen angefangen, Investitionen für das China-Geschäft durch deutsche Mittelstandsunternehmen. Das wollen wir gleich in der nächsten Session behandeln. Wir haben ja durchaus eine Mischung von heterogenen Teilnehmerkreise. Deswegen, wir sind so ein bisschen davon ausgegangen, dass wir von einer Situation ausgehen, dass chinesische Wirtschaft in den letzten Jahren hat sich da ein bisschen abgekühlt, an Dynamik verloren hat im Vergleich zu 10 Jahren zuvor. Eine Wachstumsrate offiziell ist zwischen 4 bis 5%, ist deutlich natürlich niedriger. Und wir haben auch uns gegenseitig ein bisschen abgedatet bezüglich die jüngste politische Entwicklung, die auch später auch auf Wirtschaft auswirken wird in der Welt, in den US. Und etwas wenig haben wir heute über Deutschland gesprochen, aber alle wissen die neuen Nachrichten, dass in Deutschland vielleicht neue Wahlen auch gibt in Anfang des Jahres, nächstes Jahres. Und insofern werden wir dann in der nächsten Session über folgende Themen sprechen: Investitionen für das China-Geschäft. Jetzt eine kurze Pause.
Werbung.
Hallo, mein Name ist Rainer Burkhardt. Ich bin deutscher Rechtsanwalt, lebe und arbeite seit 27 Jahren in China. Mit meinem chinesischen Partner haben wir vor 11 Jahren die chinesische Rechtsanwaltskanzlei Burkhardt und Partner gegründet. Wir beraten den deutschsprachigen Mittelstand in allen unternehmensbezogenen Belangen in China. Legitimiert, praxisnah und kompetent. Sprechen Sie uns an.
Ja, und zwar, wir haben vorhin gesagt, Investitionen in China. Wir haben auch vorher in der Chart gesehen, dass die Investitionen gestiegen sind an Summe von deutschen Unternehmen in chinesischer Markt. Und viele sind davon aus dem Gewinn, aus dem China-Geschäft reinvestiert in China. Diana, du kennst dich wahrscheinlich schon deutlich gut aus, besser aus als ich der Fall. Du bist mit vielen Unternehmen in Gespräch zu Ausbau oder Umzug ihrer Fabriken. Warum haben die Unternehmen nicht ihre Gewinne in die Zentrale zurückgeführt? Müssen sie sehr viel Steuer bezahlen oder welcher Aufwand betreibt das? Oder warum investieren sie lieber in China?
Also ich denke, dass oft die lokalen Gesellschaften hier aus sowohl objektiven als auch emotionalen Gründen natürlich daran interessiert sind, dass hier weitergemacht wird. Und dann sehen wir, dass durchaus Firmen ja auch seit circa 10, 15 Jahren ist ja dieses China plus eins und sind diese Konzepte ja im Gespräch. Und wir sehen halt, dass in vielen Branchen und Bereichen die Firmen, die jetzt zusätzlich, sage ich mal, nach Indonesien, Malaysia, Vietnam und so weiter, Südostasien, da weitere Standorte aufgemacht haben, dass die halt gemerkt haben, ist ja auch gar nicht so einfach im Zweifelsfall. Wie sieht es denn aus mit der Gewinnung von Talent, guten Mitarbeitern, Rohstoffen, Infrastruktur, Regierungsstabilität? Und im Zweifelsfall ist es halt doch so, dass das in China verdiente Geld, die in China verdienten Gewinne, die können mit hoher Sicherheit und mit klar definierten Regeln dann wieder ans Headquarter abgeführt werden. Das ist ja bei Indien zum Beispiel ganz anders. Und alle diese Sachen, glaube ich, führen dazu, dass die Firmen sagen, Mensch, hier China ist doch ein ganz guter Standort. Politisch stabil, finanziell stabil, starker, gut ausgebildeter Mittelstandspool. Ich sage mal, Tim Cook von Apple sagt das ja immer. Der sagt ja, wir sind in China nicht, weil China billig wäre, sondern weil kein anderes Land dieser Welt so viele relativ gut ausgebildete Ingenieure uns bieten kann. Der Bereich. Und dann hängt es natürlich von den Branchen ab. Also wir haben natürlich Medizin, Pharma, Bio, alle Life Science. Diese Sachen sind ja eh Sachen, die wachsen, wo auch die Bedarfe weltweit steigen, wo auch die Budgets weiterhin da sind. Zusätzlich hat China diese Politik, diese Made in China Policy, die wurde jetzt wieder etwas abgeschwächt, aber das war ja diese Ansage, chinesische Hospitäler sollen so circa 50% der Sachen lokal einkaufen. Und das hat natürlich auch dazu geführt, dass Firmen, die momentan aus Österreich oder der Schweiz oder Deutschland nach China exportieren, die sagen, dann mache ich hier was auf, weil mit einer relativ geringen Wertschöpfung schon kann ich Made in China sein. Und dann kann ich immer noch viel Core Technology, viel Kernwissen und viele Prozesse in Deutschland machen. Aber dann mache ich in China auch noch was dazu. Und dann bin ich keine Trading Company mehr, sondern eine Manufacturing Company. Und da bin ich Made in China. Außerdem bin ich näher am Markt, kann ich schneller bearbeiten, kann ich schneller auf Kundenanfragen reagieren, besseren Service bieten, billigere Logistik. Habe da dann gleich schon mal wieder circa 40% gespart, bin überhaupt viel wettbewerbsfähiger. Also solche Projekte sehen wir durchaus weiter am Wachsen.
Mm-hmm. Wolfgang, du weiß es ja in den letzten Jahren, auch wenn die Zahl sehr hoch ist, wenn man genauer hineinschaut, das ist häufig getrieben von zwei, drei Großprojekten der DAX-Firmen. Und ich weiß zumindest, 22 oder 23 Zahl ist sehr stark geprägt von Investitionen von Volkswagen. Du bist ja mit Volkswagen sehr lange Zeit verbunden und du hast sicherlich den Hintergrund, warum. Ich dachte, Volkswagen nutzt immer China als Gewinnbringer, um die Zentrale zu finanzieren, und jetzt investieren sie doch in China. Was steckt dahinter?
Also, ich bin ein bisschen kombatant und will mich aus Meinungen über Volkswagen rauslassen. Ich bin großer Fan der Marke. Ich habe sehr, sehr lange, seit 2000, für Volkswagen gearbeitet, als Angestellter, 10 Jahre lang bis zur Pensionierung und dann auch noch in der Gruppe und für Porsche und so weiter. Und ich halte mich ein bisschen raus. Ich möchte da nicht zitiert sein. Volkswagen hat eine riesige Herausforderung, weil sie im Thema Produktentwicklung letztlich den Kunden nicht getroffen haben. Und die haben da also wahnsinnig Pech gehabt. So, die Leute, die sie haben, sind gut. Ja. Die Leute, die sie haben in Wolfsburg, sind gut. Die Leute, die sie haben in Peking, sind gut. Ein paar Ausreißer gibt es halt überall. Ja. Und sie haben sich halt fürchterlich vertan in der Adaption oder im Verstehen des Kunden, was mich wundert eigentlich, dass man sich so verschießen kann. Und das sind auch sicher persönliche Sachen gewesen. Ich persönlich gebe da Volkswagen überhaupt nicht auf. Ich kann da die Frage auch mit Investitionen und so weiter nicht beantworten. Ich will sie auch gar nicht beantworten. Und okay, ich gebe VW auf. Was interessant ist, was VW hat als Asset in China, sind die Arbeitsplätze. Und für den chinesischen Staat sind Arbeitsplätze wichtig. Und da, glaube ich, wird man ein bisschen schauen. Man muss mal gucken, wie die Werke ausgelastet sind, mit welchen Produkten die Werke ausgelastet sind. In dem Moment, wo auf einmal Volkswagen-Werke ausgelastet werden mit fremden Brands wie Hongqi oder wie MG oder sowas Ähnliches, dann wird's ernst. Ja? Weil das Thema Arbeitsplätze zu halten, das ist die Aufgabe der Partei und in China. Und dabei wird man es wahrscheinlich später dann mal beurteilen müssen, wie lange VW noch in China sein wird. Ja, dass das mit den Gewinnen und so weiter, dass das jetzt eingebrochen ist, das kann halt mal passieren. Ich selber bin da nicht so negativ. Ich verstehe auch die Presse nicht, wie man in Deutschland das Icon, also unseren Brandname Volkswagen, so beschmutzen kann, so kaputt machen kann. Ich bin da sehr ärgerlich drüber, wie gegen ein billiges Zeilenhonorar ein volkswirtschaftlicher Schaden erzeugt wird. Das ist also vollkommen unverständlich, dass sowas gemacht wird. Und ich kann das überhaupt nicht verstehen, wie man so, nutze mal das Wort vaterlandsverräterisch, handeln kann. Okay, aber das ist mein persönliches Wort.
Gut, ja, alles gut, Wolfgang. Das war ja kein...
Aber ich glaube da immer noch, dass es geht. Wo ich der Meinung bin, und das trifft nicht nur für Volkswagen zu, und ich möchte das auch, was der Herr Yang vorhin gesagt hat, nochmal aufgreifen, ganz kurz. Was unheimlich wichtig ist, jetzt in den Zeiten, wo also antizyklisch investieren, um zum Thema zurückzukommen, auch ein Haupterfolgsfaktor sein wird, ja? so wie in jeder konsolidierten Economy das eigentlich ist. Ja? Es ist unheimlich wichtig, die Verhältnisse vom die Kommunikation von Außenstandort zum Headquarter wirklich gut aufrechtzuerhalten. Immer wo es Ärger gab, auch zum Beispiel in unseren Beratungsgesellschaften, sind die zurückzuführen drauf gewesen, oder zu 80% zurückzuführen drauf gewesen, dass es nicht funktioniert, dass die Kommunikation zwischen Head Office und Außenposten nicht funktioniert hat. Und ich sehe das immer wieder, und ich sehe das immer mit allem höchsten Erstaunen, wie Arroganz des Head Offices und kleingeistiges Denken der Außenposten, ja, zu einer Reduzierung der Austauschfrequenz geführt hat, die im Endeffekt Geschäfte kaputt gemacht. Ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, und das gilt sicher für die ganz großen Firmen, für VW ganz genauso. Und ich kommentiere da jetzt nicht, weil ich da Personen kommentieren muss, und das mag ich nicht.
Und, ja, alles gut, Wolfgang, war keine ja, Absicht,
die Kommunikation ist essentiell, die aufrechtzuerhalten und die richtig zu machen.
Ja, wunderbar. Ich denke mal, man liest auch in der Presse die Kooperationen, was Volkswagen auch angekündigt hat, in der Bereich der Software, in der Bereich Batterie und im Bereich Fahrzeugarchitektur, Gesamtkonzept. Das sind ja also bekannte Kooperationen. Ich denke, das sind die auch Gelder geflossen. Und das ist ja die Aktion, Maßnahme von Volkswagen, um weiterhin in China noch näher, um das auch zurückzukommen, was Wolfgang, du gesagt hast, noch näher am Markt zu sein, noch den Kunden besser zu verstehen. Und ich würde mit diesen Bemerkungen dann zu Hain kommen. Hain, du hast ja vorhin gesagt, ihr habt da klar die Vorstellung, chinesischen Standort auszubauen, weiterzuentwickeln, aber auch mit zu integrieren in die Gruppe, die Rolle zu übernehmen, China nicht nur für China auch für Globo und auch insbesondere auch die naheliegenden Länder. Was müsst ihr dafür tun? Was sind die Schwerpunktthemen, um diese Rolle auch gerecht zu werden für Han Kunshan in den nächsten Jahren, das heißt auch Investitionen?
Also zunächst, ich habe auch in meinem Statement herangeschrieben, es ist wichtig, investieren in Kommunikation, investieren in gewisse Zeit miteinander, um ein Commitment zu erzielen, was die Strategie anbetrifft in China. Und weil alles andere, bei der aktuellen Situation hat man keine Zeit, für Verschleiß wegen Fehlkommunikation und wegen irgendwelcher Unterstützung, die versprochen worden ist, aber aus Deutschland nicht mehr kommt. Es gibt, aus meiner Sicht, muss auch immer Mindset in Deutschland sehr stark und sehr schnell ändern, zwar. Und aus meiner Sicht gibt es aktuell eigentlich nicht so der Begriff Headquarter in Deutschland. Also einfach Standort Deutschland, Standort Europa, Standort China, Standort USA. Und einfach von oben runter das zu delegieren oder zu regieren, in Anführungszeichen, das geht nicht. Und weil der Markt ist in China und der Markt in China ist viel dynamischer als in Europa und stellt Anforderungen und die man aus Deutschland heraus ohne weiteres nicht erfüllen kann. Und da braucht man dann eben China. Also insofern ist es unbedingt wichtig, dass das Management in China stark ist, aber auch gut abgestimmt ist strategisch auch mit dem Management in Deutschland. Das ist, bevor man irgendwelche Geld in die Hand nimmt, sollte man diese Abstimmung in aller Ruhe dann machen. Und zweitens ist dann weil wir sprechen immer eher zum Thema Mittelstand, weil du hast ja recht, die Gesamtinvestitionen, die sind eher zurückzuführen auf Investitionen von einigen Großunternehmen und Konzernen. Aber auch in der Tat stelle ich auch fest, gewisse Zurückhaltung bei Mittelstand jetzt, was die Investitionen in den letzten Jahren in China anbetrifft. Und insofern ist es schon wichtig, dass man auch gewisse Late-Mover-Effekt zumindest aus unserer Sicht mitzunehmen, weil wir sind nicht von Anfang an sehr aktiv dabei, aus verschiedenen Gründen, jetzt bei unserem Sektor in China, als in 2015, 16 sogenannte goldene Zeit für Autos, Autoindustrie und Automatisierung war. Waren wir leider nicht dabei und jetzt sind wir klein, aber auf der anderen Seite kommen wir von einem niedrigen Niveau, erlaubt uns sehr gezielt uns weiterzuentwickeln und unsere Ressourcen und Fokus sehr gezielt zu setzen, gemäß aktuellen Marktsituation. Also insofern ist das auch von gewissen Vorteil. Wo wir investieren, ist in China, also klassisch deutsch, weniger in Immobilien. Es gibt immer Bedenken, Live Asset Investitionen, sondern wirklich in Know-how. Also wir machen Personalaustausch, also nicht nur 2-3 Wochen, sondern auch wirklich für 2-3 Jahren tauschen wir Mitarbeiter aus in China, China nach Deutschland, Deutschland nach China. Und wir investieren in Ressourcen jetzt in Deutschland, um Know-how und auch Verständnis zur Zusammenarbeit mit China aufzubauen, weil wir auch Arbeitskapazität auch global teilen. Und investieren auch in IT-Plattformen natürlich dafür. Und das investieren dann auch wirklich in Zeit, dass wir diskutieren, wie man globale Intercompany-Projekte dann abwickeln können. Also weniger in wirklich, also ist auch bedingt durch natürlich unser Sektor, Industriesektor, weniger investieren in Immobilien, in Maschinen und Anlagen, sondern wirklich in Menschen, in Kopf, in Gedanken, in Mindset.
Du hast ja vorhin erwähnt, ein gewisser Effekt vom Late Mover, da hast du ausgeführt, weil ihr ja noch klein seid, also Stichwort klein. Ich finde, das ist im Moment auch so eine politische Meinungsbildung oder Wendung in der Wirtschaftspolitik von China. Little Giant quasi ist eine neue Zielbild von chinesischer Regierung für chinesische Wirtschaft, dass man spezifischer sein muss, dass man in eine Nische vielleicht sich etablieren soll, statt immer nur ganz grob in Investitionen zu tätigen, Volumen zu nehmen. Björn, merkst du es auch, dass es einen neuen Trend kommt, weil am Ende, wenn man verkleinern möchte, wenn man schon eine Struktur hat, aber verkleinern möchte, fängt man ja auch zum Beispiel mit Immobilienprojekt, dass man da sich umguckt, umzieht und so weiter und so fort. Das ist am Ende auch eine Investition, die man leider auch tun muss, bevor man diesen Schritt machen darf. Merkst du da von deinen Projekte oder Anfragen, dass da eine Anfrage gibt?
Ja, in mehrerer Hinsicht, also verschiedene interessante Aspekte, zum Beispiel dieses, dass einfach die kleinen Unternehmen mehr gewertschätzt werden, dass man gemerkt hat, in China ähnlich wie in Europa, es sind oft die mittelständischen Unternehmen, die viele Arbeitsplätze schaffen, die viele Steuern beitragen, die ohne große Subventionen hier weiterhin das Rückgrat der Wirtschaft bilden. Und in diesem Zusammenhang haben jetzt viele Lokalregierungen auch Initiativen, um kleinere Firmen zu unterstützen. Und da sehe ich auch durchaus, dass gerade die deutschen und gerade die ausländischen Unternehmen durchaus auch Unterstützung bekommen können mit allen möglichen Fonds, wenn man irgendwas macht im R&D-Bereich und so weiter. Also den Aspekt, den sehen wir auf jeden Fall. Und auch natürlich die Idee, kleine Firmen sind super, lass uns die große Firma in eine kleine umwandeln. Das ist nicht wirklich die Idee dahinter. Es ist nicht die Idee, dass man sagt, super, Siemens, Volkswagen, werdet ihr jetzt eine kleine Firma. Man will die großen Firmen schon gerne auch groß halten. Und wir haben ja auch gesehen, die Unterstützung, die Tesla bekommen hat. Also da wollte China doch auch Tesla, gerade Shanghai, unbedingt da haben. Aber eben auch die mittleren und kleineren Firmen. Und das Stichwort, das der Haiying angesprochen hat, ist ja ein sehr gutes mit dem Asset Light. Viele Firmen sagen ja heutzutage, wenn ich jetzt da in China was mache, ich kann mir ja die Fabrik erstmal, ich kann mir die mieten für 5 oder 10 Jahre, statt dass ich die mir jetzt baue, dann geht es viel schneller, dann ist es Asset Light. Mittlerweile gibt es auch recht gute Gebäude zur Miete. Da kommt wieder die Regierung mit im Spiel, die dann zum Beispiel einem die Miete oft für die ersten Jahre erstattet, sodass man nur so Hausverwaltungsgebühren bezahlt, die vielleicht 10% von der Miete nur sind. Und das macht es natürlich den Firmen auch einfacher, mal was Neues zu wagen und zu sagen, wir machen jetzt noch eine neue Linie auf, wir ziehen eine neue Linie rüber, die wir bisher in Europa nur hatten, die ziehen wir jetzt rüber nach Shanghai oder nach China. Also alle dieses ganze Konzept, wir sehen auch überall Vorträge im Stile und im Sinne von Professor Hermann Simon, Hidden Champions, zu sagen, okay, wo sind die Nischen, kann China auch Hidden Champions produzieren, kann China Weltmarktführer in gewissen Nischen produzieren, wie geht das, wie lange dauert das, wie macht man das, da sehen wir relativ viel Aktivität.
Diese Trend sehe ich zum Teil auch bei den chinesischen Unternehmen. Wolfgang, ist es auch so, wir haben ja vorhin die Zahlen gesehen, Investitionen deutscher Unternehmen in China. Und spiegelbildlich, genau umgekehrt, gibt es auch ein Bild chinesischer Unternehmensinvestitionen in Deutschland. Und das geht nämlich rasant nach unten. Und das ist also die Investitionssumme von chinesischen Unternehmen in Europa geht rasant nach unten, obwohl von den mitbekommenen Nachrichten oder vom Freundeskreis und jetzt mal von meinem Netzwerk gehen sehr, sehr viele chinesische Unternehmen jetzt gerade seit ein, zwei, drei Jahren nach Europa. Das heißt, die Aktivitäten nehmen zu, aber die Investitionen als Summe gehen zurück. Das ist ein sehr antizyklisches Verhalten. Siehst du das auch in deinem Umfeld? Sind die vorsichtiger geworden? Sind andere nur Little Giant, die dann nach Europa kommen?
Also es gibt da mehrere Einflüsse drauf. Die Beobachtung stimmt. Also ich sehe das bei sehr vielen Kunden, dass sie mit hoher Aktivität hierher gehen, dass sie uns fragen, bitte gründet uns die Firma, wie können wir möglichst billig einen Bankaccount bekommen und so weiter. Diese Aktivität ist intensiv da. Ja? Aber die existierenden Firmen, die also jetzt schon anfangen, Lokalproduktion zu planen, schieben ihre Lokalproduktionen immer wieder weiter raus. Also wir haben Firmen da, die sagen, okay, wir wollen jetzt unbedingt nächstes Jahr im Juni in Ungarn produzieren. Das ist verschoben worden auf 2 Jahre später. Also man ist da sehr, sehr vorsichtig geworden. Man will zwar da sein und das ist halt eine ganz tolle Herausforderung für Beratungsfirmen, eine ganz tolle Opportunity für Beratungsfirmen. Man will da sein, man will im Markt Periskop spielen, man will seine Scouts da haben, man will wissen, was in dem Markt passiert, aber man ist noch nicht bereit, wirklich jetzt viel Geld zu investieren in Hardware, in Fabriken. Man untersucht im Moment verstärkt Modelle, wie man erstmal in China produziert und dann hier rüberkommt, wie man zwischen Methoden, CKD-Produktionen und so weiter aus. Ich habe gerade heute einen Auftrag bekommen, eine Benchmark-Studie zu machen, was die Kosten sind.
Das ist aber früh am Morgen.
Also dieser Trend ist hundertprozentig da. Ja. Man bremst, man will abwarten, aber man will auf alle Fälle vorne mit kleiner Investition dabei sein. Also man splittet das jetzt. Ne? Kleine Investition, Scout-Projekt, Aussichtsturm zu haben, aber man will die Flexibilität haben, zu entscheiden, wann man wirklich die Gelder rüberschiebt und dann hier investiert. Die große Angst ist in der Politik, dass man eben Local Content aus Brüssel diktiert bekommt und der wird dann bestimmen, wie weit man investiert.
Wir reden von Investitionen, um die Struktur anzupassen. Vorhin haben wir eine Investition in Kommunikation, in Strategie gesprochen und dann in der Bereich Anpassung der Struktur, Verkleinerung. Das ist auch ein bisschen Megatrend. Auf anderer Seite gibt es ja wirklich tatsächlich Begründung, warum man kleiner haben möchte. Und eine Begründung könnte auch in dem Fall sein, dass die Personalnebenkosten auch gerade die Risiken für Unternehmen ist extrem hoch. Wolfgang, du kennst dich ja auch in dem Bereich Personalbereich sehr gut aus. Dieses Bedenken, ne, Mitarbeiter einzustellen und später dann hohe Belastung zu haben, das ist bei den chinesischen Unternehmen sehr, sehr hoch im Moment, oder? Oder immer höher.
Die sehen ja, was es kostet. Wir haben also immer riesige Probleme, unsere Tagessätze da durchzusetzen zum Beispiel oder unsere Reisekosten durchzusetzen. Das ist ein Lerneffekt, der erst über die nächsten Jahre kommen wird, dass man sieht, was ist vernünftig, wo wird man beschissen, ne? Was ist vernünftig, was sind die tatsächlichen Kosten, was muss ich da reinrechnen, dass man auf einmal statt, sagen wir mal, 8% Personalkosten mit 16% Personalkosten, in meinem Autobeispiel, rechnen muss, das ist für die neu. Und das hat natürlich im Moment Schocks. Die junge Generation der chinesischen Manager, die das Ausland kennt, für die ist das nicht so schlimm. Aber ihre Bosse, die im Endeffekt die Budgets realisieren müssen, unterschreiben müssen, für die ist das ein riesiges Problem gerade. Da kann man also bei mir mal ganz tolle Geschichten erzählt, was da gerade abgeht. Also das, China lernt im Moment ganz intensiv, wie Europa funktioniert. Das Gefühl habe ich.
Wunderbar. Wir machen eine kurze Pause und dann gehen wir in neues Marktsegment zu investieren.
Werbung. Hannover Impuls GmbH ist Standort-Promotions-Agentur für die Stadt und Region Hannover. Mit HIPS, Hannover International Business Services, bietet das Hannover Impuls-Team ausländischen Investoren bei ihrer Expansion nach Europa Informationen und Gründungsdienstleistungen an. Kontaktieren Sie bei Bedarf China Team GmbH oder scannen Sie die QR-Code von Hannover Impuls. Ende der Werbung. Wir bedanken uns bei den Sponsoren, sodass wir uns auf die Inhalte der Webinare konzentrieren können.
Genau, Inhalte der, des Webinars. Wir reden von Investitionen in China, aber auch in neue Geschäftsfeld. Haiying, ihr seid Late Mover. Und in welchem Gebiet habt ihr da in China versucht, wieder reinzukommen als neues Marktsegment? Wie erfolgreich seid ihr da unterwegs?
Wir sind traditionell stark im Bereich Automotive, ist natürlich auch naheliegend in China. In diesem Gebiet gibt es auch sehr viele neue Projekte zu gewinnen, trotz des harten Wettkampfs in China. Und natürlich im ersten Schritt ist es wichtig, die Know-hows, die wir global haben im Konzern, für lokal zu nutzen, insbesondere für Projekte, die bei unseren Kunden, internationalen Kunden, auch global vergeben werden, haben wir gute Chancen mit unserem globalen Qualitätsstandard, mit unserem Know-how, unserem Branding und auch unserem Service-Network. Aber parallel arbeiten wir schon daran, lokale Kunden anzusprechen. Wir investieren in Vertriebsaufwand, Vertriebsaktivitäten und auch weniger in wirklich große Marketing- oder Messestand und so weiter, sondern wirklich in Symposium, in wirklich Kundenbesuche und auch im Bereich zum Beispiel Medizin und auch gezielt in Anwerben von neuen Mitarbeitern und von Mitarbeitern und anderen deutschen Firmen, die dann bezüglich China vielleicht eine andere Entscheidung treffen. Und da hat man aktuell eigentlich eine gute Chance, da auch über diesen Schritt schnell voranzukommen.
Schnell ist ja immer relativ. Was ist deine Erfahrung? Man sagt, China ist immer schnell, aber was ist deine Erfahrung, wenn man in ein neues Marktsegment eindringt? Was ist so Erwartungshaltung von deiner Seite aus als zuständiger China-Manager, um da eine Antwort für dich zu finden? Macht das Sinn oder macht das nicht Sinn und weiterzumachen?
Bei China ist es zumindest aus meiner Sicht viel wichtiger als in Europa Time to Market, also dass man auch erste Ergebnis sehen will. Also zum Beispiel nehmen wir Medizinbereich. Ist, in der Regel dauert es immer länger.
Ich habe ein bisschen hören.
Als Automotive, logischerweise. Und aber trotzdem, mein Ziel ist.
Habe ich mich angemeldet.
Es ist wichtig, dass wir auch als Ziel gesetzt, innerhalb von einem Jahr seit Beginn unserer Aktivitäten dort auch erste Auftrag zu bekommen. Und wie gesagt, das haben wir auch erreicht, unter anderem auch dadurch, dass wir deutsche Mitarbeiter, auch Vertriebsmitarbeiter von potenziellen Wettbewerber abgeworben haben. Und also insofern ist das auch möglich. Und grundsätzlich aus meiner Sicht sollten neue Investitionen innerhalb von einem Jahr dann wirklich auch Output bringen, weil ansonsten hat sich dann die Situation in China auch sehr schnell verändert.
Ja, Time to Market und innerhalb von einem Jahr in Vertrieb zu investieren. Und Wolfgang, was ist deiner Meinung nach, wenn man in neues Marktsegment investiert? Was muss man in China dringendst vermeiden als deutsche Unternehmen? Weil ich sehe genügend auch sagen wir, Beispiele, die nicht so erfolgreich ist, wie Hain das jetzt tut. Sicherlich tut das auch. Was sind so deine Empfehlungen, was die deutschen Unternehmen anders machen müssen, wenn sie in China investieren?
Ja, gibt's wenig, relativ wenig generelle Ratschläge. Was ich eben so sehe, ist, dass man nicht bereit ist, Meinungen, die man über sein eigenes Produkt zum Beispiel hat, dann auch wirklich, wenn Gegenmeinungen aus China kommen, zu akzeptieren, dass man versucht einfach das, was man selber als Erfolgsfaktoren für sein Produkt sieht, dass man das in China versucht durchzudrücken und einfach nicht auf die lokalen Leute hört, dass man zu wenig experimentierfreudig ist mit dem Thema Social Media. Ich glaube, dass, weil man ja eben die Sprache auch in Europa versteht man die Sprache nicht, man ist abhängig vom Übersetzer, ja, und man kriegt eigentlich den tatsächlichen die ganze tatsächliche Marktdynamik, kommt ja wirklich darauf an, ob es beim B2C oder B2B ist, ne? Man kriegt die Marktdynamik eigentlich nicht mit. Und auf seine Leute draußen zu hören oder nicht zu hören und auch draußen vielleicht auch die falschen Leute zu haben, das sind die Fehler, die ich im Moment sehe.
Ja? Ich finde, es gibt auch eine gewisse Diskrepanz zwischen Dringlichkeit zu investieren, was der China-Manager sieht, zum Beispiel Hain, und eine gewisse, wir haben vorhin auch im Zusammenhang von der politischen Bewegung, eine Schockstarre in der Zentrale. Hain berichtet ja auch von einer Zurückhaltung von Investitionen bei dem Mittelstand. Das ist ja sehr stark entschieden und bestimmt auch von der Zentrale. Und da ist es, glaube ich, so ein bisschen die Zurückhaltung. Das ist, glaube ich, eine der größeren Hindernisse, was man überwinden muss, bevor man in China investieren darf.
Ja. Andersrum sehe ich aber die gleichen Dinge. Also ich sehe mit meinen Kunden, meinen chinesischen Kunden, die in Europa investieren wollen, was aufbauen wollen, die haben absolut kein Gefühl für das Time for Market. Vielleicht habe ich schlechte Kunden. Die sind
immer.
Sowas
man von, hat immer schlechte Kunden.
Sowas von konservativ. Die sehen die Dynamik der Märkte in Europa, die genauso dynamisch sind wie in China, sehen die nicht. Die glauben immer, wenn sie eine Entscheidung getroffen haben, dann muss die durchgezogen werden und so weiter. Und das funktioniert hier in Europa ganz genauso wenig, wie es in China funktioniert. Und dass man zum Beispiel Zeiten einhalten muss, dass man Personen verlieren kann, weil die einfach keine Lust mehr haben, weiterzuarbeiten, sich woanders hin verkaufen. Das sind wahnsinnige Lerneffekte, die im Moment von den chinesischen Firmen, die in Europa investieren, durchgeführt werden müssen, weil die da, sagen wir mal, ähnliche Probleme haben wie deutsche Firmen, die in China investieren und da, wo da die Kommunikation und die Abstimmung fehlerhaft ist.
Leider kommen Sie aus der Zwang nicht raus. Sie müssen nämlich im Ausland investieren, weil in China ist im Moment so ein starker Wettbewerb. Da verdienen Sie überhaupt gar kein Geld aus dem Geschäft und Sie verdienen Geld nur aus dem Auslandgeschäft. Wenn man die Exporte jetzt stark eingeschränkt ist durch diverse komplexe Konflikte zwischen den Märkten, dann müssen Sie ja auch in dem Markt sein. Letzte Frage an Diane. Du bist ja in einem Netzwerk, NAI Group, vernetzt. Da sind ja Informationen auch global zu sharing. Wie siehst du da die Investitionswelle von chinesischen Unternehmen in Nordamerika zum Beispiel? Ist da jetzt sehr, sehr, sehr viel zu sehen, weil sie haben offensichtlich Europa noch nachrangig behandelt. Mehrheit geht, glaube ich, in die USA oder Mexiko.
Ja,
also kannst du das so bestimmen?
Auf Basis der Statistiken, die ich lese und auch das deckt sich auch mit unserer tatsächlichen Erfahrung, ist Mexiko mit Abstand der ganz große Gewinner der chinesischen Investoren. Die chinesischen Firmen, die machen was in Mexiko auf und der Hauptgrund ist natürlich, um die US-Zölle zu vermeiden. Zusätzlich sagt man dann noch, Mexiko ist ja gar nicht so schlecht, die Gehälter gar nicht so teuer. Man hat die üblichen Probleme, die man jetzt weltweit hat, aber in Mexiko noch mehr als überall woanders, dass man einfach nicht genug Strom bekommt. Das heißt, das ganz große Thema ist, ob und wie und wie lange kriege ich meinen Strom. Auch die fehlende Transparenz zu merken für ein chinesisches Unternehmen, die sagen, naja, hier in China war es ja vor 20 Jahren auch ein bisschen so, dass man so die Vetternwirtschaft hatte und so. Das ist eben dort noch ganz anders. Was ich auch sehe, was auch interessant ist, weil ich bin so ein bisschen verantwortlich für in unserer Gruppe, nicht nur für China, sondern auch für Asien, für diese Standortsuche. Da werden ja auch oft Ausschreibungen gemacht, wo viele Standorte gegeneinander antreten, ausgewertet werden, auf allen möglichen Skalen, auch Risiko, was weiß ich was, Naturkatastrophen, politische Katastrophen, Finanzstabilität, Transparenz, Mitarbeiter, alle diese Themen, dass da China ganz, ganz gut abschneidet, ganz hoch abschneidet. Also auch die Verlässlichkeit, dass eine chinesische Regierung einem eine versprochene Subvention bezahlt, die ist ja nirgends in der Welt 100%. Die ist ja in Deutschland und in den USA auch von politischen Themen, Fragen, Personalwechseln dann irgendwie abhängig. Und das läuft hier in China doch im Zweifelsfall sehr, sehr gut. Und zu dem gerade diskutierten Thema, also mit der Erfolg in China, ich glaube, man braucht einfach in China dann ein Top-Management, das integer ist, ehrlich ist. Völlig egal, ob chinesisch oder ausländisch, das muss einfach ehrlich sein. Und das muss den Markt verstehen. Und egal, ob chinesisch oder ausländisch, es muss jemand sein, auf den man sich verlassen kann, der ehrlich ist und der den Markt hier versteht. Und das ist keine einfache Aufgabe, gerade bei einem großen Land, bei einem großen Markt. Aber das ist die Herausforderung. Und da gab es eine interessante Sache, eine interessante Aussage, das ist vielleicht mein letzter Punkt, von J.D. Power, also diese Gruppe, die zu Standard & Poor's, S&P gehört aus den USA, die gesagt haben, okay, für den Erfolg in China muss die Zentrale, muss das Headquarter seine besten Leute hierher schicken. Also es gibt zwei Möglichkeiten. China kann sehr erfolgreich werden, aber dann muss es Top-Priorität sein. Ich muss meine besten Leute dahin schicken. Und wenn ich das nicht tue, dann ist es besser, ich lasse es, weil sonst bin ich auf verlorenem Posten, wenn ich sozusagen mein B-Level hinschicke. Das fand ich so eine ganz interessante Wahrnehmung. Und again, das deckt sich total mit dem, also so wie wir hier arbeiten, sowohl unsere Kunden als auch wir, die Geschwindigkeit, die Speed, die Adaptabilität, die Willigkeit, Überstunden zu machen, die Willigkeit zu Innovationen, das ist ja nicht da. Das haben wir auch während dem Covid gesehen, als die Firmen hier, die Mitarbeiter waren alle willig, in den Werken zu wohnen während den Lockdowns, um die Produktion aufrechtzuerhalten. Das kann man sich in Europa ja nicht vorstellen. Und wer in diesem Markt hier mitspielen will und konkurrieren will, gewinnen will, der muss sicherlich das auch selber dann so darstellen.
Super, Dankeschön. Das ist ein sehr gutes Schlusswort. Vieles gelernt, aber für die Teilnehmer, die Investition in China, Nebenwirkungen, bitte fragen Sie Ihre Arztapotheke, nein, fragen Sie unsere Experten. Und wir sehen uns, wenn Sie möchten, wieder am 11. Dezember 2024. Zeit zur Besinnung, Ihr China-Geschäft neu.
Das war die heutige Episode von China Hotpot, Podcast für deutsche Unternehmer, Manager und junge Talente mit Bezug auf China-Business. China Team GmbH berät kleine deutsche Firmen, den Durchbruch in China zu schaffen und sich langfristig erfolgreich im Markt zu positionieren. Folgen Sie uns auf LinkedIn und bleiben Sie stets gut informiert.